Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der letzten Woche, als ich in der Predigtvorbereitung war zu diesem Thema Glauben, hat der Herr mir eine Predigt geschenkt, die ich gehört habe, die genau über diesen Abschnitt geht, 2. Timotheus 1, aus dem ich jetzt diesen Vers genommen habe. Und dieser Vers, den ich mitgebracht habe, der hat mich so angesprochen, dass ich gesagt habe, Mensch, der passt so gut, da können wir heute die Predigt drüber hören. Es ist 2. Timotheus 1, der Vers 5. Da heißt es, ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Ich lese es noch einmal. Ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns dieses Wort aus dem 2. Timotheusbrief jetzt als Predigttext, Herr. Wir wollen dich bitten, wenn wir die Predigt jetzt hören, dass du zu uns sprichst in unsere Situation, zu unserem Glauben. Das wird nur dann geschehen und passieren, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus, als er den 2. Timotheusbrief schreibt, befindet sich in einer ausweglosen und furchtbaren Situation. Er ist inhaftiert und er ist ja mehrfach inhaftiert worden, aber die Ausleger sind sich sehr sicher, dass es hier seine letzte Inhaftierung ist, seine vermeintlich zweite Inhaftierung in Rom, die schließlich zu seinem Tod geführt hat. Und das reflektiert er auch in diesem Brief. Im letzten Kapitel dieses 2. Timotheusbriefes spricht er davon, dass er jetzt als Trankopfer ausgegossen wird, quasi also, dass er geopfert wird für Gott, dass er seinen Lauf vollendet hat, dass er den guten Kampf beendet hat. Das ist so ein Stück weit ja Testament. Er sitzt im Gefängnis, er denkt an das, was gewesen ist und schreibt eben diesen Brief an seinen engsten und wichtigsten Mitarbeiter Timotheus halt, schreibt ihm diesen Brief, ermahnt ihn noch in vielen Dingen beim Wort zu bleiben und denkt über das eben auch nach in dieser Gefangenschaftssituation, was eben mit Timotheus war, was für ihn wichtig ist. Und in diesem Nachdenken fällt eben dieser Satz: Ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Er denkt an Timotheus und er denkt nicht an das, was er mit seiner Familie zusammen dann erlebt hat, Lystra, wo die herkamen, wie sie gemeinsam abends gegrillt haben oder wie sie irgendwelche Ausflüge gemacht haben oder wie die Eunike da einen leckeren Kuchen gebacken hat. All das wird nicht thematisiert, sondern Paulus spricht hier und denkt an den Glauben, der eben in diesen beiden Frauen und in Timotheus gewesen ist, dieser ungefärbte, dieser wahre Glauben. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, 3 Generationen wahrer Glaube, an denen der Apostel Paulus hier denkt. Und von diesem Glauben dieser 3 Menschen können wir, so denke ich, eine Menge lernen. Und ich habe versucht, die Predigt so ein bisschen katechetisch aufzubauen. Ich habe 5 Punkte mitgebracht. Im ersten Punkt möchte ich darüber noch einmal nachdenken, was wahrer Glaube ist. Im zweiten Punkt, wodurch wahrer Glaube entsteht. Drittens, wo sich wahrer Glaube zu bewähren hat. Im vierten soll es gehen, was der wahre Glaube schenkt. Und im fünften, was das Fehlen von wahrem Glauben bedeutet. Der erste Punkt, was wahrer Glaube ist. Jetzt könnte man sagen, ja meine Güte, Pastor Latzel, haben wir da eben nach der neutestamentlichen Lesung oder den Lesungen die Frage 21 gehört, die war doch allumfassend halt. Ne? Besser kann man es ja nicht auf den Punkt bringen, was wahrer Glaube ist. Das ist vollkommen richtig, deshalb lernen die Konfirmanden diese Frage auch auswendig. Aber die ist natürlich ein bisschen theoretisch so formuliert. Nicht? Also wenn es da heißt, halt, es ist eine gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was Gott uns in seinem Wort offenbart, auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist, der durch das Evangelium in mir wirkt, halt nicht. Also das ist schon so ein bisschen theoretisch halt. Und wir haben da schon an anderer Stelle auch Gottesdienste drüber gehalten, dass wir anhand dieser Frage das erläutert haben, was denn Glaube ist. Nämlich erstens Kenntnis, Kenntnis von Jesus, dass es zweitens Zustimmung zu Jesus ist, drittens, dass es Vertrauen ist, Vertrauen auf Jesus, dieser Dreiklang, der hier eben der Frage 21 zugrunde liegt. Aber Glaube ist noch viel, viel mehr als diese kurze Antwort in der Frage 21 halt. Also was wahrer Glaube ist? Und jetzt könnte ich auch eine Menge erzählen, nicht weil ich so ein großer Theologe wäre, sondern wer sich ein bisschen mit der Bibel beschäftigt, der weiß, dass eben alles sich letztlich um den Glauben handelt. Aber das Entscheidende unseres Glaubens, das sind dann so Dinge wie, dass wir eben wissen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wir haben es eben in der Lesung gehört, dass Jesus da fragt, glaubst du das, dass ich auferstanden bin, dass ich auferstehen werde und lebe? Glaubst du das halt nicht, dass ich die Auferstehung bin? Das ist Kern unseres Glaubens. Es ist Kern unseres Glaubens, dass wir einen Felsengrund gefunden haben in Jesus Christus. Es ist Kern unseres Glaubens, dass wir Vertrauen darauf haben, dass wir ewiges Leben haben. Es ist Kern unseres Glaubens, dass wir unsere eigene vollkommene Verdammnis erkannt haben, dass wir gesehen haben, halt in uns ist nichts Gutes, Gott allein ist gut und trotzdem kann ich durch das Blut Jesu vor diesem Gott bestehen. All das sind Grundlagen unseres Glaubens und ich könnte jetzt noch einiges anderes sagen, aber ich will ja bei dem Predigtvers bleiben. Denn hier heißt es, der ungefärbte Glaube. Ich habe es dann überschrieben mit wahrer Glaube. Und dieses Wort ist was ganz Spannendes, wo wir dran sehen können, was denn wahrer Glaube ist. Hier steht im Griechischen ein Wort, anipokritos, und das heißt eben so viel wie wahrhaft, kann aber auch übersetzt werden wie hier in der Lutherbibel mit ungefärbt oder wie beispielsweise in der Züricher ein nicht heuchelnder Glaube, ein eben Glauben, der frei ist, so kann man es auch sagen, frei von jeglicher Schauspielerei. Und wenn ich jetzt so gefragt habe, was ist wahrer Glaube und will das eben an diesem Vers 2. Timotheus 1, Vers 5 sagen, dann ist das so ergänzend zu all dem, was in der Bibel sowieso steht über den Glauben, was ich eben so kurz angerissen habe, aber doch auch sehr, sehr wichtig ist. Glaube muss ungefärbt sein. Er muss ungefärbt sein. Und zwar nur so, wie er in der Bibel steht. Ich habe das zu Beginn des Gottesdienstes gesagt von unseren schönen Fahnen, die hier runterhingen. Sola Scriptura. So allein muss der Glaube sein, allein durch die Schrift geprägt, ungefärbt. Davon spricht Paulus hier, das bedeutet dieses Wort ungefärbter Glaube, wahrer Glaube. Nicht eingefärbt. Es gibt in dieser Welt so viele Einfärbungen des Glaubens. Das haben wir in der Theologie erlebt, wie im letzten Jahrhundert die Theologie, der Glaube eingefärbt wurde von einer Philosophie. Die Existenzialphilosophie Heideggers hat über die Entmythologisierungstheologie Bultmanns den Glauben eingefärbt und hat zu den zerstörerischen Dingen geführt, dass wir heute in den Kirchen viele, viele, viele Pfarrer und Pastoren haben, die nicht mehr glauben, was in der Bibel steht. Die sich ihren eigenen Glauben zusammen. Das ist ja eingefärbt worden durch Philosophie. Aber nicht nur Philosophie färbt den Glauben ein, die Theologie, auch politische Ideologie. Oh, was haben wir das nicht erlebt in unserem Vaterland, im Kaiserreich, wo da vermeintlich ein politisches System gestützt wurde und der Kaiser der oberste Repräsentant war mit all dem Furchtbaren, dass das dann zur Folge hatte. Oder im Nationalsozialismus, wo die deutschen Christen mit ihren nationalsozialistischen Ideen den Glauben eingefärbt haben, mit einer politischen Ideologie, mit all dem Furchtbaren, was daraus geworden ist. Da ging es nicht nur allein um die Schrift, sondern es ging eben auch noch um Dinge, die man mit hineingebracht hat. Erleben wir derzeit auch wieder, wie politische Ideologie Glaube einfärbt. Auf der letzten EKD-Synode, da wurden die Klimakleber begrüßt und es wurde applaudiert und die Präsidentin der Synode sagte dann, wir sind solidarisch halt und das ist unsere Arbeit halt. Nicht? Und bei vielen Äußerungen der Kirche hat man den Eindruck, ja, es geht darum, dass wir hier so eine Vorhut der Grünen sind, halt, aber nicht mehr Jesus Christus dienen halt. Einfärbung des Glaubens und das führt in jeglicher Beziehung zu einer großen Katastrophe. Hier ist die Rede vom ungefärbten Glauben. Jetzt könnte ich weitermachen, Dinge berichten, die allgemein den Glauben einfärben, aber wisst ihr, auch unser Glaube wird häufig eingefärbt. Wir gucken nicht mehr allein auf das, was in der Schrift steht, sondern wir färben unseren Glauben ein mit all den Einflüssen unserer Umwelt. Mit dem, was unser Doktor sagt, der Arzt, oder was wir selber durch irgendwelche medizinischen Forschungen im Internet rausgefunden haben, was unser Finanzberater uns erzählt oder was dann die Inflationswerte des Euros sind, all diese Dinge. Und dann lassen wir uns davon bestimmt sein lassen. Es geht in unserem Glauben nur noch um eine Egozentrik. Das ist mithin das Schlimmste, die schlimmste Einfärbung des Glaubens. Es geht nur noch um mich und ich gebrauche Gott nur noch dafür, dass er mir hilft in meiner kleinen Situation halt nicht. Dass die nächste Untersuchung beim Doktor ein gutes Ergebnis bringt halt nicht und dass die Ehe meiner Kinder und all diese Dinge. Aber im Glauben geht es um Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, wie er uns in der Schrift überliefert ist. Wo immer wir den Glauben einfärben lassen, sei es durch Ideologien, Philosophien, durch unsere Egozentrik, da gibt es immer eine Katastrophe. Wahrer Glaube ist ungefärbter Glaube. Ein Glaube, und so kann man dieses Wort auch übersetzen, der nicht heuchelt. Das ist ein tolles Wort, dieses Anupokritos halt, nicht? Also das heißt nicht nur ungefärbt, sondern auch nicht heuchelnd. Glaube kann sehr schnell zu etwas Heuchelndem werden. Jesus wirft das den Schriftgelehrten und Pharisäern, den damaligen theologischen Establishment vor. Da sagt er in Matthäus 23, 7-mal, weh euch Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, ihr seid wie übertünchte Gräber, von außen hübsch anzusehen, aber innen seid ihr voller Totengeweine, lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei. Glaube kann geheuchelt werden. Und nicht nur die, die gegen Jesus standen, das damalige theologische Establishment, nein, auch die ganz eng mit ihm zusammen waren, seine besten Leute waren davon nicht gefeit, Glauben auch zu heucheln. Wir lesen in Galater 2, wir wissen ja um die Auseinandersetzung, die Paulus und Petrus wegen der Beschneidung hatte, und Petrus hatte immer so ein bisschen Angst vor den Juden, Paulus war da wesentlich freier halt, und Petrus wollte sich immer denen andienen, die aus dem Judentum kamen, die strenge Gesetzlichkeit, da traute er sich den Glauben nicht ganz zu leben halt. Und da lesen wir in Galater 2, 12 bis 13, denn bevor einige von Jakobus kamen, aß Petrus mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück, sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Auch Barnabas, dieser Top-Christ der ersten Gemeinde halt. Und Petrus, die fangen auch an zu heucheln, weil sie vor Menschen irgendwelche Angst und Furcht haben. Und dann fangen wir an, Glauben zu heucheln. Und eins dürfen wir wissen, wenn das nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten getan haben, sondern auch ein Petrus und auch ein Barnabas, dann sind wir davor auch nicht gefeit. Lasst uns immer wieder ungeheuchelten Glauben leben. Man kann dieses Wort, was ich eben sagte, auch übersetzen, unerfahren in der Kunst der Schauspielerei. Unerfahren in der Kunst der Schauspielerei. Wo immer wir uns dabei ertappen, dass wir im Glauben etwas machen, in der Gemeinde etwas tun, um vor Menschen etwas zu schauspielern, sei es in der Gebetsgemeinschaft, wo wir irgendwelche Formulierungen gebrauchen, wo wir sagen, ja, da denken wir ja, dass der oder diejenige das gerne hören möchte, und dann beten wir so halt nicht. Oder irgendwas zur Schau stellen, heucheln, Schauspieler werden. Da müssen wir gegengehen, da müssen wir uns dann von Gott reinigen lassen. Lass uns immer wieder wahren, ungefärbten, nicht geheuchelten Glauben haben. Und lass uns immer wieder darauf gucken, dass dieser Glaube wirklich rein bleibt. Wenn es allein auf den Glauben ankommt, dann ist es ganz wichtig, dass der rein, ungefärbt und wahr bleibt. Das ist das Erste, was wahrer Glaube ist. Ein Zweites, wodurch wahrer Glaube entsteht. Das wissen wir, dass Glaube durch zwei Dinge entsteht. Erstens durch das Wort und zweitens durch den Geist. Vom Wort ist hier jetzt hier nicht direkt die Rede halt, aber das wissen wir aus anderen Zusammenhängen der Bibel halt nicht. Wir haben es eben auch gehört in der Lesung. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Und auch wenn Sie den 2. Timotheusbrief kennen oder wenn ihr den schon mal gelesen habt, im Kapitel 3 und 4 gibt es dann diesen flammenden Appell von Paulus an Timotheus da, wo er sagt, du musst beim Wort bleiben, steh dazu zur Zeit wie zur Unzeit, egal was passiert, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Also durch das Wort kommt der Glaube, das ist das eine. Aber es gibt eben noch ein zweites, wodurch der Wort kommt, nämlich durch den Heiligen Geist. Und beides gehört zusammen. Das ist wie bei so einem Aquädukt, bei so einer Wasserleitung, nicht? Also das Wort ist die Wasserleitung, das Gebäude halt, also das Wasser, was drin fließt, ist der Heilige Geist. Wort und Geist zusammen machen den Glauben. Und von dem Zweiten, eben von dem Heiligen Geist, ist hier die Rede. Da heißt es nämlich, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat, in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Nico, ich bin aber auch sicher, auch in dir, also dass er auch in ihm wohnt. Der Glaube wohnt in uns. Und zwar, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist ein Bild, das die Bibel immer und immer wieder gebraucht. Also 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Oder 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selber gehört? Also Dass wir Christen sind, haben wir eben auch in der zweiten Lesung gehört, ist keine Sache, die wir selbst bedingt haben, wofür etwas zu können. Wir haben uns geöffnet für Gott, aber er hat in uns Wohnstätte genommen, im Heiligen Geist, ist in uns gekommen und dadurch können wir glauben. Ich kann mich mit der Bibel beschäftigen, so viel wie ich will. Das tun ja viele Theologen, die haben dann zum Teil Doktortitel und haben habilitiert und was weiß ich auch immer, aber haben den Heiligen Geist nicht. Gott wohnt nicht in ihnen. Dann können sie das als historische Urkunde und als besonderes literarisches Buch einfach zitieren mit all den Inhalten. Aber sie erkennen nicht, was tatsächlich und wer tatsächlich Gott ist. Das macht Gott selber, wenn er mit dem Heiligen Geist in uns wohnt. Und darauf kommt es im wahren Glauben an, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Wir nennen das die Wiedergeburt. Das ist das, wo alles anders wird im Leben. Wir haben ja heute Wochenspruch für diese Woche Jubilate, 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und in Christus sein heißt, Christus ist in uns durch den Heiligen Geist. Und da verändert sich alles. Da wissen wir auf einmal, dass wir Kinder Gottes sind. So heißt es in Römer 8. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das schenkt der Heilige Geist. Das entsteht dann halt, diese Gewissheit, wir sind Gottes Kinder. Wir können dann auch erst das Wort richtig erkennen, so wie ich es eben schon ausgeführt habe. Hesekiel 36 heißt es, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Auch dass wir erkennen, dass das Wort Gottes wirklich Wort Gottes ist, dass die Bibel wirklich der offenbarte Wille des Heilandes ist halt. Das ist ein Produkt des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Und das entsteht, wenn eben Gott Wohnstätte in uns genommen hat. Da kriegen wir auch eine andere Gebetshaltung. Also davon spricht die Bibel, Römer 8, nicht desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Also hören Sie sich mal Gebete an von Leuten, die den Heiligen Geist nicht haben. Dann werden Sie sehr schnell merken, die beten dann eben tatsächlich egozentrisch, die beten in ihren Ideologien und in ihren Philosophien. Aber wenn jemand im Heiligen Geist ist, dann fängt er anders an zu beten. Das entsteht, wenn eben der Geist in uns wohnt. Und das ist eben der wahre Glaube, der uns anders Dinge erkennen lässt. Auch unsere eigene Sündhaftigkeit. Der Weltmensch, auch wenn er die Bibel kennt, der hat keine Sündenerkenntnis letztlich. Das ist immer alles andere verantwortlich für das, was schiefgegangen ist, halt man redet sich immer raus. Aber wenn wir den Heiligen Geist, dann haben wir Sündenerkenntnis halt. Und wenn wir sündigen, so sagt es Epheser 4, Vers 30, dann betrüben wir den Geist, dann passiert etwas in uns, das schlägt der an. Das entsteht, wenn wir eben wahren Glauben haben. Und was passiert, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, wenn wir wahren Glauben haben, ungefärbten Glauben, dann haben wir Freude, auch davon spricht die Bibel halt nicht. Das zitiere ich ja immer wieder halt nicht, die Frucht des Geistes ist Freude. Ihr könnt euch immer wieder abprüfen, ob ihr wahren Glauben habt. Und wenn ihr keine Freude habt, dann wisst ihr, dann ist was mit eurem Glauben nicht in Ordnung. Dann ist vielleicht ganz viel Einfärbung in euren Glauben hineingekommen. Dann müsst ihr den wieder entfärben. Und dann seid ihr, wenn ihr in der Schrift seid, irgendwann wieder so weit, dass ihr durch den Geist diese Freude bekommt. Das macht eben der Heilige Geist, dass er wahre Schrifterkenntnis, Sündenerkenntnis, Freude, all diese Dinge schenkt. Und wenn man das nicht hat, dann muss man sich mal fragen, ja, wie wohnt eigentlich der Heilige Geist bei mir? Ich sage das mal in so einem Bild, wohnt er wirklich im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, in der Küche, im Arbeitszimmer, auf dem Dach und im Keller? Oder haben wir den Heiligen Geist, um es im Bild zu sagen, so ein bisschen in den Keller verbannt? Aber mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Esszimmer hat er wenig zu tun. Und so ab und an holen wir den so raus, so wie, was weiß ich, so ein paar gebrauchte Skier, die man das ganze Jahr über in die Ecke stellt, aber nur, wenn man einmal im Jahr zum Skilaufen wird, nochmal rausholt. Der Geist Gottes wohnt in uns und der möchte auch möglichst alle Bereiche von uns durchdringen halt. Und dann werden wir genau auch das kommen, wovon ich eben gesprochen habe, was entsteht, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir wahren Glauben haben. Ein drittes, wo sich wahrer Glaube zu bewähren hat. Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus, der zu diesem Zeitpunkt in Ephesus ist. Ephesus ist eine sehr bedeutende Stadt in Kleinasien gewesen, war die Hauptstadt der Provinz Asien im Römischen Reich. Und da kam alles zusammen. Das war so ein Schmelztiegel des Hellenismus halt. Dort war der Artemis-Tempel, eins der sieben Weltwunder. Da war ganz viel Götzendienst. da kamen so ganz vieles zusammen. Das ist ja so der Schnittpunkt zwischen Asien und Europa halt. Da kamen so die römischen Einflüsse, die griechischen Einflüsse, das aus dem afrikanischen Bereich, das asiatische, da kam so vieles zusammen halt nicht. Und in diesem Ort steht eben Timotheus und da muss er sich bewähren. Mithin auch seine Mutter und Großmutter, die kamen aus Lystra, das ist so einige hundert Kilometer weiter westlich, wofür das gleiche, östlich, wofür das weit letztlich dasselbe gilt für diesen Ort halt nicht. Die sind in einem Ort, wo ganz vieles so ist, wie es auch heute gewesen ist. In der damaligen Zeit war es so, das war das Erste, was Ephesus geprägt hat, dass die verfolgt wurden. Paulus hatte die Gemeinde gegründet und sehr schnell hat da Verfolgung stattgefunden. Wir machen ja derzeit in der Bibelstunde die Offenbarung und eine der Sendschreiben geht ja an die Gemeinde in Ephesus. Ist ja geschrieben, weil sie eben diese Verfolgung erlebt. Sie sind in der Verfolgung. Das Christentum ist nicht ins Römische Reich gekommen, ist nicht in den Hellenismus eingebrochen, alle haben nur in die Hände geklatscht, super, 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 sondern über knapp 250 Jahre hat es da brutalste und blutigste Verfolgung gegeben. In diese Situation hinein schreibt er diesen Brief und da muss sich dieser Glaube bewähren, dieser wahre Glaube. Und so ist es bei eben diesen drei Generationen gewesen, bei der Louis, bei der Eunike und bei dem Timotheus, die standen in der Verfolgungssituation. Und da stehen wir auch. Da werdet ihr vielleicht sagen, ja, wo haben wir denn eine Verfolgungssituation? Bei uns in Deutschland können wir ja Gott sei Dank noch unseren Glauben frei leben. Ich war gestern und vorgestern in Wetzlar bei der HMK, Hilfsaktion Märtyrerkirche. Da werden wir auch ja in 2 Monaten hier den HMK-Tag haben. Wir sind als Gemeinde eng dort mit diesem Hilfswerk verbunden. Und da habe ich einige Berichte gehört von Christen weltweit, wie die verfolgt werden. Wahnsinn. Was in Nepal passiert, was in Eritrea, werden wir eine tolle Christin haben, die zu uns nach Martini kommen wird im Juni. Die wird berichten, wie sie 17 Jahre im Gefängnis gewesen hat. Also Verfolgungen passieren derzeit auch weltweit. Blutig, brutal, ganz, ganz schlimm. Und wenn wir sagen, ja, aber wir doch nicht. Doch auch wir. Und wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann hast du noch nicht angefangen, klar deinen Glauben zu bezeugen. Du wirst vielleicht nicht ins Gefängnis gesperrt, aber du wirst Ausgrenzung, Verspottung. Du wirst Dinge erleben, die dir nicht gefallen. Wir sind nicht wohlgelitten. In Epheser 5 heißt es, kauf die Zeit aus, es ist böse Zeit. Da wird nicht gesagt, ab und zu mal ist böse Zeit, sondern es ist böse Zeit. Die Zeit von Pfingsten, als Jesus die Gemeinde verlassen hat, den Geist ausgegossen hat, bis zur Wiederkunft Jesu, ist böse Zeit. Wir haben ab und zu mal Atempausen. Es mag für uns hier in Mitteleuropa momentan so eine kleine Atempause sein, aber wir sind und bleiben in Verfolgung. Und da müssen wir uns bewähren. Und nochmal, du wirst es auch erleben, wenn du klar deinen Glauben bezeugst, in deiner Nachbarschaft, an deiner Arbeitsstelle, wie du Verfolgung und Ausgrenzung erlebst. Und da muss sich wahrer Glaube bewähren. Wahrer Glaube, und das ist das Zweite, was wir hier lernen können, hat sich zu bewähren in einer Zeit, wo sich alles verändert. Diese drei Menschen sind ja Juden gewesen. Timotheus, Eunike und Louis. Sie sind Juden in der Diaspora gewesen. Auch wenn sie griechische Namen haben, aber das wird in der Apostelgeschichte gesagt, dass sie eben jüdischen Ursprungs sind. Sie sind eben aus dem behüteten, jüdischen, sehr gesetzlichen und sehr gearteten, gesittenden Verhältnissen gekommen in den Hellenismus mit all seinen Verführungen, mit all den sexuellen Ausschweifungen, die es damals gegeben hat, halt mit einem Tohuwabohu, wo alles drunter und drüber gegangen ist, wo es genauso war wie heute, anything goes, das ist alles letztlich erlaubt, tritt dem anderen nur nicht zu nah. Das war eben auch so die Methode der Römer, halt nicht teile und herrsche, könnt machen, was ihr wollt, solange ihr euren Steuern bezahlt. Nicht, wenn ihr euch nicht gegen die Obrigkeit auflegt, könnt ihr letztlich alles machen, was ihr wollt. Lebt euren Glauben, lebt eure Sexualität, glaubt an die Philosophie oder jene, vollkommen egal. Und in diesem Umfeld, wo sich alles verändert, da müssen diese drei Menschen ihren Glauben bewähren. Da müssen sie ihren Glauben leben. Und das ist genauso für uns heute. Wir leben auch in einer Zeit, wo alles sich verändert. Die Veränderung der letzten 30 Jahre in unserem Vaterland, das ist ein Wahnsinn, was wir politisch und gesellschaftlich erlebt haben. Was vor 30 Jahren noch gegolten hat, ist heute obsolet. Dinge, die für uns selbstverständlich gewesen sind, für die Älteren halt nicht, die sind heute nicht mehr. Und da geht es um das Politische, da geht es ums Gesellschaftliche, da geht es um technische Dinge. Das ist rasant. Da sind wir mittendrin. Und in dieser Rasanz, in dieser Veränderung, da müssen wir uns mit unserem Glauben bewähren. Da haben wir etwas Festes. Das hatten Louis, Eunike und Timotheus halt. Und das haben auch wir. Und da gilt es dran, festzuhalten in all den Veränderungen, in denen wir stehen. Welt verändert sich, nicht immer so dramatisch und schnell wie jetzt oder so dramatisch und schnell wie damals im Zeitalter des Hellenismus halt, aber sie verändert sich immer. Aber da ist es gut, wenn wir wahren Glauben haben, an dem wir festhalten können. Und ein drittes, wo sich der Glaube bewähren muss zur damaligen Zeit, ist die Angst vor dem Tod. Wenn man Historiker befragt, wenn man Bücher liest über die damalige Zeit, über den Hellenismus, so kommt immer wieder ein Stichwort hoch, die Hadesangst. Bei all der Freizügigkeit, bei all der Freilebigkeit war es ein Grundgefühl, was die damaligen Menschen alle verbunden hat, das war die Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod. Da hat es verschiedene Antworten drauf gegeben. Die einen haben dann gesagt, im Stoizismus, wir müssen unsere Pflicht tun, um damit zurechtzukommen und der Tod ist eine Befreiung halt, aber letztlich haben die auch nur Angst gehabt. Oder im Epikureismus, da ging es dazu, ja, wir werden eh sterben, deshalb lasst nochmal richtig alles raushauen, was wir haben, leben, 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 halt so sehr hedonistische Lebenseinstellung halt, aber alle hatten Angst vor dem Tod, weil damals gab es keine Antwort darauf, was kommt nach dem Tod, können wir auf uns irgendwas freuen, sondern alle hatten Angst vor dem Hades, eben der Unterwelt, was auch ein furchtbarer Ort ist halt. Also wenn man sagt, das ist eben das Totenreich, das ist grausam, aber noch nicht so grausam wie die Hölle letztlich halt. Furchtbare Angst vor dem Tod und das haben die Menschen heute auch. Nicht eingestanden. Also sprechen Sie mal mit Ihrem Nachbarn, der nicht gläubig ist. Da wird Ihnen jeder sagen, ich habe keine Angst vorm Sterben. Es soll nur schnell gehen, das sind dann so die Dinge. Ja? Aber wenn Sie dann dran sind, wenn der Krebs kommt, wenn einer gestorben ist, dann ist das Geschrei und Elend groß. Es gibt keine Antworten auf den Tod. Nur bei uns, die wir den wahren Glauben haben, den ungefärbten Glauben, die wir Jesus haben. Und in diesem Umfeld haben wir uns zu bewähren. Und das ist auch die Botschaft, die wir der Welt zu bringen haben. Wir haben die Rettung, weil wir den Retter haben, Jesus Christus. Diese Botschaft haben wir der Welt mit ihrer Todesangst zu bringen. Das war damals vor 2000 Jahren so. In diesem hellenistischen Umfeld, da mussten Eunike und Louis und Timotheus den Glauben den Menschen sagen, die Angst hatten, damit sie frei von Angst wurden. Und das ist das, was wir machen dürfen. Da haben wir uns zu bewähren mit unserem Glauben einfach, dass wir sagen dürfen, wir haben Jesus Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. Ein viertes, was wahrer Glaube schenkt. Da heißt es hier, Louis und Eunike und an den er schreibt, ist Timotheus. Und das muss ich jetzt ein bisschen ausführen, damit ihr versteht, was ich dann sagen möchte, was es schenkt. Ich habe immer wieder gesagt, die Namen der Bibel haben immer eine Bedeutung. Wenn ihr mal einen Bibelvers lest und kommt nicht weiter, dann nehmt euch ein Namenslexikon oder guckt im Internet nach, das ist ja mittlerweile alles zugänglich halt, und guckt nach, was die Namen übersetzt heißen. Und da kann man sich jeden Text, jeden Vers immer wieder neu auch erschließen. Und diese Eigennamen, die haben hier eine besondere Bedeutung. Man muss eins wissen, ich sagte eben schon, Louis, Eunike und auch Timotheus sind Juden gewesen. Aber die Namen, die hier stehen, sind keine jüdischen Namen, sondern es sind griechische Namen. Und das zeigt eben auch nochmal, sie sind eben im Hellenismus aufgewachsen, in einer veränderten Welt. Sie mussten gucken, wie sie mit ihrem Judentum, mit ihrem Glauben, den sie hatten, dort zurechtkamen, halt, bevor sie auch zum lebendigen Glauben gefunden haben. Aber es war damals üblich, und das muss man erklären, dass man in der Antike nicht nur den Namen hatte, die einem die Eltern gegeben hatten, sondern das war üblich, dass man sich auch den Namen selber gab, wenn man erwachsen war. Oder dass man über einen Spitznamen, einen Beinamen bekam, das haben wir in der Bibel auch häufig gelesen, wir haben eben Barnabas gehört halt nicht, der ist ja ursprünglich Josef, oder bei Petrus wissen wir halt nicht, dass der Simon hieß eigentlich. Die haben die Namen sehr häufig verändert. Damals gab es keine Standesämter, wo es eine Geburtsurkunde gab, da gab es den Namen rein, bumst, und den trägst du bis ans Ende deines Lebens halt, da musst du mit diesem Namen leben, sondern der Name wurde damals verändert. Und diese Namen sind auch verändert worden und viele Menschen haben sich den Namen selber gegeben. So, jetzt sind hier drei Namen. Louis, Eunike, Timotheus. Ich frage hier bei diesem Punkt 4, was der Glaube schenkt. Und diese Namen heißen übersetzt Timotheus, Ehre Gott, fürchte Gott. Eunike, guter Sieg. Und Louis, begehrenswert. Und wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, wir reden ja über wahren Glauben, ungefärbten Glauben, da merkt man, den die drei haben, warum sie sich vermutlich diese Namen gegeben haben. Denn die haben den Lebenssinn gefunden. Da gibt es etwas, was begehrenswerter ist, als ein bisschen Spaß zu haben beim Urlaub oder irgendwelche guten Mahlzeiten zu sich zu nehmen oder irgendein Hobby zu pflegen halt. Der Lebenssinn, den die gefunden haben, ist Jesus Christus. Das ist der Inhalt des Glaubens. Und dieser Jesus ist begehrenswert. Da will man drin gestärkt werden halt. Und das kommt in diesem Namen Louis zum Ausdruck. Das Begehrenswerte, dass man Sinn des Lebens hat, nicht das, was ich begehre, das ist, was ich will, das ist mein Lebenssinn. Aber noch mehr, es ist eben auch mein Lebensziel, Eunike, guter Sieg. Wir haben den guten Sieg, nicht wir, sondern Jesus hat ihn auf Golgatha erwirkt. Aber wir haben Anteil am guten Sieg. Wir haben guten Sieg. Wie wunderbar, dass sich das in diesem Namen ausdrückt hat. Und ihr alle, die an Jesus Christus glaubt, ihr dürft wissen, ihr seid Eunike, ihr habt einen guten Sieg. Das ist das Lebensziel. Ich habe eben von der Hadesangst gesprochen. Wir haben keine Angst mehr vor dem Tod. Wir haben ja was anderes als das Grab hier irgendwo am Friedhof oder irgendeine Urne halt, nicht? Wir haben den guten Sieg, dass wir ewiges Leben haben. Und das gibt uns dann eben auch, und da kommen wir zu Timotheus, fürchte Gott, ehre Gott, unseren Lebensinhalt. Gott zu ehren. Also, wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist und er uns den Sinn des Lebens gegeben hat, wenn wir verstanden haben, was das Ziel unseres Lebens ist halt, nicht der gute Sieg. Und wenn wir das begriffen haben im Heiligen Geist, dann werden wir versuchen, mit unserem Leben so ein Timotheus zu sein, dass wir wirklich Gott ehren, dass wir Gott fürchten halt. Das schenkt der wahre Glaube, Lebenssinn, Lebensziel und Lebensinhalt. Und da möchte ich dich mal fragen, wie sieht es denn mit diesen drei Begriffen aus? Was ist denn dein Lebensziel? Weißt du, dass das das himmlische Jerusalem ist? Wie ist es mit deinem Lebenssinn? Hast du wirklich, wonach du trachtest, nämlich Jesus Christus, oder geht es bei dir immer nur ums Geld und deine Vergnügung? Und hast du auch einen Lebensinhalt, der nicht darin besteht, Golf spielen zu gehen und dreimal im Jahr zu verreisen halt, sondern der in Jesus Christus und seinem Dienst drin besteht? Und das schenkt der wahre Glaube, dass man wirklich Lebensinhalt, Lebensziel und Lebenssinn hat. Und das ist etwas ganz Wichtiges für ein Menschenleben, ganz allgemein anthropologisch gesprochen, dass wir diese drei Dinge haben. Man muss es ja nicht mehr christlich füllen, aber christlich ist natürlich das Wichtigste. Aber Menschen, die das nicht haben, das ist die ganz große Katastrophe. Die keinen Sinn im Leben mehr sehen, die kein Ziel mehr haben, die keinen wirklichen Inhalt haben, den sie begehren. Das ist eine Katastrophe, wenn man das erlebt. Das ist übrigens in der Seelsorge, wenn man mit Menschen aus der Welt spricht, ganz häufig das, was die benennen. Ich habe keinen Sinn mehr im Leben halt, nicht? Ich habe auch kein Ziel, es gibt nichts mehr, worauf ich mich freue. Gott sei Dank ist das anders, wenn man wahren Glauben hat, ungefärbten Glauben. Dann ist man Louis, dann ist man Eunike, dann ist man Timotheus halt. Dann hat man Lebenssinn, Lebensziel und Lebensinhalt. Und dann fünftes und letztes, was das Fehlen von wahrem Glauben bedeutet. Auch da muss ich wieder so ein bisschen ausholen. Das ist ganz interessant. Er schreibt an Timotheus und er spricht von der Mutter und von der Großmutter. Und in der Apostelgeschichte wird berichtet, er hat natürlich auch einen Vater. Der Vater wird nicht erwähnt, in der Apostelgeschichte wird gesagt, der Vater war Heide. Der war nicht gläubig, der gehörte nicht zum Volk der Juden. Und jetzt auch, zumindest wissen wir das, eben aus dem, was er nicht berichtet, eben nicht gläubig gewesen. Der Vater ist nicht da. Und sein Name wird auch in der Bibel nicht gesagt. Wenn du keinen wahren Glauben hast, dann fehlt dein Name. Das ist ja ganz bemerkenswert, dieser Predigtvers, den ich mitgebracht habe, dass Paulus hier schreibt zwei Namen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches bei ihm, wenn ihr so ein bisschen die Briefe des Apostel Paulus kennt, da wisst ihr, der schreibt dir immer zum Schluss Namen, 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 die Grußlisten, ach du liebes bisschen halt, nicht? Also wenn man den Römerbrief liest halt und was alles für Namen geschrieben werden halt, nicht? Das sind alles Menschen, die bei Gott mit Namen bekannt sind. Das schenkt wahrer Glaube. Wenn du wahren Glauben hast, dann bist du bei Gott mit Namen bekannt. Dann heißt es, dann ist dein Name in das Buch des Lebens hineingeschrieben. Die Jünger mal wiederkommen, als Jesus sie ausgeschickt hat, Lukas 10, und sie haben da Geister ausgetrieben, haben so viele Wunder erlebt, oder sind sie begeistert und ja, können sich gar nicht mehr einkriegen halt. Und dann muss Jesus sie ein bisschen bremsen und sagen, Mensch, freut euch darüber nicht. Freut euch darüber, dass eure Namen eingeschrieben sind in das Buch des Lebens. Aber das passiert eben durch wahren Glauben. Und wenn du wahren Glauben nicht hast, ist dein Name nicht da. Und hier ist der Name des Vaters nicht, an den erinnert sich Paulus nicht, er wird nicht erwähnt. Und was viel schlimmer ist, dass Gott sich an diesen Namen nicht erinnert. Matthäus 25, als da die fünf törichten Jungfrauen kommen, nachdem Jesus wiedergekommen ist und sie letztlich jetzt das Öl bekommen haben auf die Lampen und jetzt haben sie Glauben, jetzt erkennen sie, Jesus ist der Herr, aber es ist eben zu spät, da kommen sie und klopfen an die Tür, da sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Eure Namen sind unbekannt. Heißt es immer wieder, in der Bibel von denen, die verloren sind, dass die Namen nicht da sind. Lukas 16, diese furchtbare Geschichte von dem Lazarus, dessen Name ist bekannt. Und von dem reichen Mann, der Name wird nicht genannt, ist der reiche Mann. Der reiche Mann ist in der Hölle, der Lazarus gerettet. Der Name von dem reichen Mann wird nicht gesagt. Genauso bei dem reichen Kornbauer, da wird der Name nicht genannt. Bei denen, die zu Jesus finden, wird immer wieder der Name genannt. Bartimäus, Zachäus, da werden immer wieder die Namen genannt. Aber der reiche Jüngling auch namenlos. 2. Mose 32 heißt es, da spricht Gott, Mose mit Gott darüber einfach, dass er bittet für das Volk, dass sie nicht verworfen werden. Dann sagt er, vergib ihnen doch ihre Sünden, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Wenn wir an dem lebendigen Gott sündigen und die Sünde nicht vergeben wird, werden unsere Namen aus dem Buch des Lebens getilgt. Dann sind wir, wie es in Psalm 1 heißt, Spreu, die der Wind verstreut. Da bist du namenlos und Gott kennt dich nicht. Du wirst zwar weiter existieren in der Hölle für alle Ewigkeit, aber Gott kennt dich nicht. Er kennt dich nicht und er kümmert sich auch nicht um dich. Jeremia 17 heißt es, alle, die dich verlassen müssen, zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn. Auf die Erde geschrieben ist vom damaligen Zeitpunkt einfach in Staub. Es geht weg. Das ist einfach nicht mehr da. Man sieht es nicht mehr. Und so ist es bei denen, die keinen wahren Glauben haben. Und wenn ich eben über Dinge gesprochen habe in den ersten Punkten, die wunderbar waren, was der wahre Glaube schenkt halt nicht und wie er sich zu bewähren hat, dann ging das alles an die Wiedergeborenen. Aber vielleicht sind ja auch heute unter uns nicht wiedergeborene Leute, in denen der Heilige Geist noch nicht wirkt. Dem muss klar gesagt werden, hast du den Glauben an Jesus nicht, dann wird dein Name nicht bleiben. Dann fehlt er. Genauso wie hier der Vater von Timotheus. Und das geht leider durch die Familien hindurch. Da wird es nichts nützen, wenn dein Vater gläubiger Christ war, deine Schwester auch den Glauben angenommen hat, dann wirst du nicht so mitgenommen, sondern das geht mitten hindurch. Es sind zwei auf dem Felde, sagt Jesus halt nicht. Der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Es sind zwei auf dem Bett, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen halt. Das ist die Frage, wohnt der lebendige Gott in dir? Hast du wahren Glauben oder hast du keinen wahren Glauben? Wenn der wahre Glaube fehlt, bedeutet das, dass du in aller Ewigkeit ohne den lebendigen Gott sein musst. Und deshalb ruft der lebendige Gott dich heute eben zum wahren Glauben, dass du ihn annimmst, dass du dich für ihn öffnest und dass du ein Ja zu Jesus Christus findest. Für uns heißt es, wir werden bleiben. Wir, die wir den Heiligen Geist haben, dass er in uns wohnt, wir dürfen wissen, wir sind bekannt. So wie eben die Louis, wie die Eunike, wie eben der Timotheus. Auch unsere Namen sind ins Buch des Lebens geschrieben und wir werden bleiben in aller Ewigkeit, eben weil wir an diesen Jesus Christus glauben. Dass diese fünf Punkte zum Thema drei Generationen wahrer Glaube. Ich lese uns noch einmal den Predigtvers. Ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Und das hoffe ich für jeden Einzelnen, der heute hier ist und der zugeschaltet ist. Dass so wie Paulus diesen Vers schließt, dass hoffentlich auch in dir dieser ungefärbte Glaube an Jesus Christus wohnt. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.